Hi, herzlich willkommen bei Sales & Pepper Interviews, deinem Tech-Sales-Podcast für den Dachmarkt. Mein Name ist Dominik Klingberg und ich bin dein Podcast-Host. Hier erwarten dich fesselnde Insights und strategische Tipps direkt von Revenue-Leadern, um deinen Vertrieb aufs nächste Level zu bringen. Ab sofort gibt's jeden Donnerstag eine brandneue Folge, vollgepackt mit spannenden Know-how und inspirierenden Gesprächen. Wenn du also mehr von dem Podcast hören willst, dann abonniere jetzt den Podcast und verpasse keine Folge mehr. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge. Übrigens, hast du schon vom Tomorrowland für Sales Teams gehört? Am 19.04. veranstalten wir exklusiv für dich und dein Team das erste Training- und Networking-Event für Tech-Sales und Customer-Success-Teams in ganz Europa. Sei dabei, wenn hunderte Vertriebstalente zusammenkommen, um sich über die neuesten Strategien, effektivsten Tools und effizientesten Prozesse für Sales- und Customer-Success-Teams auszutauschen. Ein ganzer Tag vollgepackt mit Insights, Motivation und natürlich jede Menge Spaß erwarten dich. Willst du zum Top-Performer werden? Dann verpasse nicht den Sales Circus der Superlative. Alle Infos und Tickets findest du unter www.arartist-circus.com. Sichere dir jetzt deinen Platz und werde Teil der einzigartigen Sales Community. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sales & Pepper Interviews. Heute mal mit einer etwas anderen Episode, denn heute haben wir niemanden aus dem Vertrieb hier, sondern von einer Beratung, und zwar die Shirin Marun von PwC. Schön, dass du da bist, Shirin.
Ja, vielen Dank, Dominik. Ich freue mich sehr, Gast zu sein.
Shirin, für die Leute, die dich noch nicht auf LinkedIn kennen, erzähl doch vielleicht mal so ein bisschen, wer genau bist du eigentlich und was machst du da bei PwC?
Sehr gerne. Genau, ich bin Shirin Marun, ich sitze in Berlin und arbeite bei PwC, allerdings nicht im klassischen Beratungsgeschäft, sondern ganz weit weg davon, eher im Venture-Geschäft und Startup-Geschäft, auch wenn es eine der Big-Four-Gesellschaften ist, mache ich das, was sich mit Startups und Investments beschäftigt. Wir haben bei PwC seit 3 Jahren einen eigenen Venture-Arm. Insofern bin ich Venture-Deals-Managerin und begleite Investment-Deals in der Early-Stage in Startups, sowohl als auch leite das Early-Stage-Fundraising und Investor-Readiness-Programm PwC Raise, das regelmäßig Startups von der Pre-Seed bis zur Series A auf ihre eigenen Finanzierungsrunden vorbereitet. Bin darüber hinaus aber auch noch Venture-Partnerin, Board-Member, Startup-Mentorin in einigen Accelerator-Programmen und engagiere mich generell sehr, sehr stark für das Startup-Ökosystem.
Ja, das war auch der Grund, warum ich auf dich zugekommen bin. Ich folge dir schon eine ganze Weile auf LinkedIn und finde das mega beeindruckend, was du da auf die Beine stellst und was du fürs Startup-Ökosystem einfach machst. Jetzt habe ich gesehen auf deinem LinkedIn-Profil, du bist ja auch mal Leistungssportlerin gewesen. Hat das was damit zu tun, dass du so irgendwie, was du in der Startup-Welt gefunden hast für dich, oder sind das so zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe?
Ja, war ich tatsächlich auch 13 Jahre lang. Ich habe angefangen mit dem Sport, da war ich 2, mit 5 bin ich dann in die Leichtathletik gegangen und mit 15 Jahren bin ich Deutschlands schnellste 300 Meter Zeit gelaufen und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass ich 400 Meter Läuferin werde. Und Leistungssport ist etwas, was ich selber im Venture Capital und Startup Ökosystem sehr stark beobachte. Es gibt einfach aufgrund des kompetitiven Umfelds, in dem wir uns bewegen, sehr viele Menschen und Personen, die dann auch den Ausgleich im Sport finden, sei es durch Marathons, die sie laufen, oder durch Triathlon-Wettkämpfe, die sie bestreiten, etc. Und ich bin sehr, sehr stark davon überzeugt, dass wenn du Leistungssport oder generell kompetitiven Sport in deiner Jugend oder Kindheit getrieben hast, dass dich das auch gut vorbereitet, gerade für den Entrepreneurweg. Als Unternehmer, als Unternehmerin, auf dem du immer auch ein Durchhaltevermögen brauchst, Ambition und vor allen Dingen die eigene Vision und Kraft, an deine eigenen Ziele und Wünsche zu glauben. Deswegen, ja, definitiv.
Absolut. Und ich habe tatsächlich auch meinen ehemaligen Kollege bei Pleo, der Jan Mundorf, der war auch früher professioneller Hockeyspieler, der war auch, habe ich im Vergleich zu den anderen Kollegen immer wieder gesehen, dass der einfach diesen Biss mitbringt und diesen Team-Spirit und einfach Bock hat auch, sich wirklich zu challengen. Ja. Meine beiden Co-Founder haben ja auch Xletics aufgebaut. Das heißt, da sehe ich auch, dass so dieser Drang oder dieser Hang zum Sport und Unternehmertum auf jeden Fall da ist. Wie ist es dann jetzt dazu gekommen? Du hast jetzt ja gesagt, du warst damals in der deutschen Nationalmannschaft, bist du gerannt. Wie bist du dann bei PwC gelandet? Also das ist ja dann doch schon nochmal ein großer Sprung.
Das stimmt, da sind auch einige Stationen, die dazwischen liegen. Ich habe Sport, auch wenn ich das als Leistungssport getrieben habe, immer als Hobby gesehen, aber nie als potenziellen Beruf. Das heißt, mir war immer schon mein akademischer Weg wichtig und meine Bildung wichtig, meine Ausbildung. Und ich bin auch aus diesem Grund nie auf eine Sportschule gegangen, sondern damals auf eine bilinguale Schule. Habe dann, bevor ich angefangen habe zu studieren, angefangen bei einem Startup zu arbeiten und bin darüber bei Axel Springer Plug and Play in das ganze Startup-Ökosystem reingekommen. Es war mehr Glück als damals noch Ziel. Ich komme nämlich nicht aus einer Unternehmerfamilie, hatte dementsprechend wenig zu tun mit Unternehmen gründen, Venture Capital. Das hat sich sowieso erst relativ zu der Zeit, als ich dann auch in das ganze Ökosystem reingekommen bin, in Deutschland aufgebaut. Das war so 2013, 2014. Insofern hatte ich dann das Privileg, mit sehr vielen Gründern, mit ambitionierten, leidenschaftlichen Menschen zusammenzuarbeiten, die nicht nur einen 9-to-5-Job machen, sondern wirklich an das glauben und vor allen Dingen die Welt, in der wir leben, verändern wollen. Und das hat mich so inspiriert, dass ich nicht wirklich rausgehen wollte und immer weiter dann in dem Startup-Bereich geblieben bin. Ich habe bei Axel Springer dann Startups unterstützt, bin, wie gesagt, dann selber in dem HR-Tech-Startup als erste Mitarbeiterin eingestiegen, habe als Founders Associate so ziemlich alles gemacht in der Pre-Seed-Phase, was man eben macht, wenn man ein Startup aufbaut, und bin dann irgendwann später, nachdem ich dort einen großen Erfahrungsschatz gesammelt habe, in den MedTech-Bereich geswitcht, weil Medizin schon immer ein Thema war, oder auch Health, Gesundheit im Generellen, was ich mit dem Sport sehr gut vereinen konnte und mich das einfach sehr interessiert hatte. Insofern bin ich dann in ein etwas reiferes Startup eingestiegen und habe dann so ein bisschen den Partnerschaftsbereich gemacht. Parallel aber auch schon angefangen, BWL zu studieren. Das heißt, ich habe einen betriebswirtschaftlichen Background und im Master dann Finance studiert. Und das war dann auch der Beweggrund, der mich dann auf die Beratungsseite rübergezogen hat. Das heißt, ich bin dann, nachdem ich die ganze Startup-operative Erfahrung gesammelt habe, dann später in den M&A-Bereich bei einer der Big Four Gesellschaften eingestiegen und habe klassisches Transaktionsgeschäft gemacht. Und das war eine gute Schule, das war aber eine komplett andere Welt. Ich würde sagen, es hat mich sehr gut vorbereitet auf Venture Capital per se, weil das nochmal eine sehr gute Basis geschaffen hat, ein Verständnis für Transaktionen, für Deals, für M&A und Exits. Zwar natürlich im größeren Stil, als es bei Startups stattfindet, aber dementsprechend auch wirklich da eine gute und andere Schule ist, als ein operatives Startup mit zu begleiten als Mitarbeiterin oder Founders Associate. Insofern, waren das so die Stationen, die vor PwC dann stattgefunden haben. Und PwC war damals für mich, ich bin jetzt vor 2,5 Jahren eingestiegen, der perfekte Ort, der alle meine Passionen kombiniert, weil wir eben als PwC sowohl Limited Partner bei einigen Fonds in Europa sind. Das heißt, wir investieren selber in Fonds, sind gerade auch wieder aktiv dabei, investieren in die Early Stage von Startups als Startup Investor und beraten Startups mit verschiedenen Programmen und Services. Das heißt, wir bedienen eigentlich so das komplette Rad vollumfänglich, und das ist ein total wertvoller Bereich, der mir einen sehr, sehr guten und vollumfänglichen Einblick gibt in die verschiedenen Bereiche, die möglich sind.
Ja, und was ich da besonders spannend fand, auch auf deinem LinkedIn entdeckt, dass wir ja auch einige gemeinsame Kontakte haben, unter anderem auch die Lisa Bräutigam, die war ja auch hier schon im Podcast, die hast du, glaube ich, auch begleitet mit ihrer Reise mit Nuvo. Ja, sehr spannend zu sehen einfach, was für Gesichter man dann auch immer mal wieder in der Bubble wieder erkennt. Jetzt finde ich extrem spannend. Du hast jetzt schon gesagt, du begleitest diesen ganzen Startup-VC-Markt ja jetzt schon eine ganze Weile. Hast ja dann wahrscheinlich die letzten Jahre auch einiges gesehen. Es wurden ja diverse Unicorns irgendwie sind ja aus dem Boden geploppt in Europa und haben ja wahnsinnige Beträge eingesammelt. Das Ganze hat sich jetzt in den letzten 1 bis 2 Jahren ja extrem verändert. Der ganze Markt hat sich gedreht. Wir haben viele, viele Layoffs gesehen in den letzten Jahren, gerade auch in der Tech-Welt. Und das liegt meiner Meinung nach vor allen Dingen auch viel daran, dass einfach die SaaS-Unternehmen sich ja auch gegenseitig oft dann gepusht haben, ihre eigenen Produkte sich gegenseitig verkauft haben. Und viele Leute, die hier zuhören, arbeiten ja genau in diesem Umfeld. Jetzt würde mich mal interessieren, wie blickst du denn in die Zukunft des Startups-Marktes, wenn es darum geht, also glaubst du, dass wir noch lange die Zähne zusammenbeißen müssen? Siehst du da Licht am Ende des Tunnels? Was ist so deine Beobachtung?
Ja, spannende Frage, heiß diskutierte Frage. Ja. Wir haben 2021 ein absolutes Ausreißerjahr im Venture Capital und Startup-Ökosystem gesehen. Ein Jahr, was allerdings auch überhaupt nicht vergleichbar ist mit den Jahren zuvor, aber auch den Jahren danach. Das heißt, ich betrachte das Jahr 2021 nicht direkt im Vergleich, weil das ein ungesunder Vergleich ist.
Ja.
Und ein Jahr war, in dem man so ein bisschen auch das typische Herdenverhalten gesehen hat, das ab und an mal im Venture Capital Markt stattfindet. Was bedeutet, dass die Bewertungen, die wir gesehen haben, von Startups aufgeblasen waren und dementsprechend nicht nachhaltig und dass die Runden immer größer, immer besser wurden, sage ich jetzt mal, größer, weiter, besser, allerdings nicht wirklich besser im Umkehrschluss für das Wachstum und die Nachhaltigkeit des Unternehmens. Das haben wir jetzt 2022, 2023 eben gesehen. Und diese Jahre waren eben, wie du auch gesagt hast, geprägt von einem starken Rückgang an Investmentvolumen. Die Volumina an Investment sind extrem zurückgegangen. Die Bewertungen sind wieder zurückgegangen. Und das ist etwas, was natürlich erstmal ungewohnt war. Kapitalkosten sind sehr viel teurer als in der letzten Dekade. Die Gründer, die in der letzten Dekade gegründet haben, waren es gewohnt, dass es relativ leicht ist, Geld zu raisen. Das ist aktuell nicht der Fall. Die Bewertungen haben sich auch in Bezug auf all die Kriterien, die Investoren natürlich jetzt verlangen und sehen möchten, bei den Startups verändert. Ich sehe das aber allerdings als etwas Positives, weil wir eine absolute Marktkorrektur brauchten. Und diese Marktkorrektur für die Nachhaltigkeit der Unternehmen, die gegründet werden, eigentlich sehr viel besser ist. Und weil wir jetzt oder Gründer und Gründerinnen jetzt gezwungen sind, sich auf ihre Kunden zu fokussieren und eine absolute Nähe zu den Kunden zu haben, die Probleme, die sie lösen, wirklich verstehen müssen, den Markt, den sie bedienen, verstehen müssen. Und dadurch, dass der Investmentmarkt sich immer auch an den Zinsmarkt orientiert und wir immer noch kein Zinsniveau erreicht haben, ein Zinsplateau, ist es so, dass ich für 2025 eher prognostiziere, dass sich der Fundraising-Markt nicht wirklich stark verändern wird, sondern ich rechne eher damit, dass es sich zum Q4, also zum Ende von nicht 2025, sondern 2024, schon zwei Jahre im Voraus, 2024 wieder etwas mehr reguliert, aber dass wir in den ersten 2 bis 3 Quartalen wahrscheinlich noch auf einem relativ ähnlichen Niveau sein werden, weil wir noch nicht die vollen Konsequenzen dieser Marktkorrektur gesehen haben. Ich rechne schon noch damit, dass wir weiterhin etwas schwierigeres Klima haben werden, dass weiterhin die Kapitalkosten etwas höher sein werden. Und bis sich das Zinsniveau wieder einstellt, was wahrscheinlich gegen Ende des nächsten Jahres passieren wird, werden wir noch ein bisschen die Zähne zusammenbeißen müssen. Und jetzt der letzte Punkt. Das ist aber allerdings nicht ein schlechtes Zeichen, sondern wenn man sich die Krisen der Vintage-Jahre anguckt, das heißt nach der Dotcom-Bubble beziehungsweise auch die Jahre nach der Finanzkrise, dann sieht man ganz klar, dass genau diese Jahre waren, in der die unternehmerische Kreativ extrem gefördert wurde, in der wirklich sehr, sehr starke Unternehmen und Startups gegründet wurden. Ja. Und wenn man sich die Fund-Performance anguckt, das heißt die Performance und die Returns, die Venture Capital Funds in den Jahren erreichen konnten, dann sieht man, dass das auch mit die, stärksten Jahre im Venture Capital Markt waren. Das heißt, man muss jetzt antizyklisch handeln. Es ist eine gute Zeit zu gründen, es ist eine gute Zeit zu investieren, auch wenn Kapitalkosten schwieriger sind, aber es gibt immer noch gute Investoren. Ich habe jetzt von einigen Fonds und Investoren, mit denen ich regelmäßig im Austausch war und bin, gehört, dass es wirklich ein sehr aktives Jahr 2023 war, dass viele Deals geschlossen wurden. Das heißt, die guten Startups kriegen wirklich Geld und insofern möchte ich da motivieren und eine klare positive Message mitgeben als jetzt eher eine negative.
Ja, und dem stimme ich auch zu. Ich habe ja selber auch jetzt gegründet 2023, also von daher, wir sind allerdings gebootstrapped, ja, das heißt also, die Option gibt's ja nun auch noch. Ja. Ich finde es trotzdem super, super spannend, was du da prognostizierst. Auch mein Gefühl, ich habe ja eine ganze Weile in dem Fintech-Space gearbeitet, im Expense-Management-Bereich bei Pleo und mein Empfinden war damals auch, dass es einfach unfassbar war, in was für kurzer Zeit alle unsere Competitor inklusive uns Geld geraced haben und dementsprechend auch absurde Gehälter. Also ich glaube, teilweise wurden die Gehälter in 2 Jahren verdreifacht, was am Markt angeboten worden ist, was jetzt einfach auch oft dazu führt, dass meiner Meinung nach einfach auch ein verzerrtes Bild da ist von Leuten, die denken, sie können halt immer noch dann 200.000 OTE als Zielgehalt irgendwie bekommen und das ist ja einfach nicht mehr realistisch, weil es nicht, du hast jetzt von Nachhaltigkeit gesprochen, kein Unternehmen, die meisten zumindest können sich das leisten, die Mitarbeiter so viel Geld zu zahlen, wenn halt nicht dann am Ende auch der Revenue reinkommt. Jetzt würde mich noch interessieren, du sprichst ja auch über Trends auf der Bühne unter anderem. Siehst du denn, was den VC-Markt angeht, siehst du da bestimmte, ich nenne es jetzt mal Segmente von Startups, die besonders positiv gerade durch den Markt rennen und vielleicht es einfacher haben, Geld einzusammeln, weil einfach da nervte Zeit getroffen worden ist? Oder würdest du sagen, dass es alle gleich hart irgendwo trifft gerade?
Also ich würde sagen, dass es durch die Bank weg eigentlich alle Industrien betrifft und betroffen hat. Und da natürlich aber auch ganz klar Unterschiede gesehen werden. 2023 war das Jahr des Durchbruchs von KI.
Ja.
Deswegen gibt es da einen ganz klaren Trend. Wenn wir uns angucken, wer die größten Runden mit eingesammelt hat, dann waren das hauptsächlich die KI-basierten Unternehmen, die wirklich da proprietäre technologische Fortschritte voranbringen. Und insofern bin ich der Meinung, dass dieser Trend gerade erst am Anfang ist und dass wir noch sehr, sehr viel mehr im Deep Tech KI-Bereich sehen werden, was unsere Welt verändert und die Welt, in der wir leben, arbeiten, wohnen etc. Das sind einmal, ist es ein ganz, ganz starker Trend, den wir weiterhin beobachten.
Darf ich ganz kurz eine Frage dazu, Chirin? Weil für mich als Außenstehender, der jetzt wirklich gar keine Ahnung hat von KI, außer dass ich auch ChatGPT nutze viel, das kommt mir manchmal auch so vor, als wenn wir da so die nächste Bubble schon wieder fast sehen. Dass halt einfach, sobald dieses Wort KI oder künstliche Intelligenz halt irgendwie in den Raum geschmissen wird, den Startups teilweise das Geld schon wieder hinterhergeschmissen wird, weil Hauptsache es ist irgendwas mit AI. Hast du den Eindruck, dass das so ist oder würdest du sagen, dass die meisten schon jetzt genau gucken, gerade durch die Krise, wo sie ihr Geld platzieren?
Gute Aufnahme und gute Beobachtung, ist tatsächlich aber nicht so. Am Ende bekommen die Startups nicht nur Geld, weil sie sagen und auf ihr Pitch-Deck schreiben, sie sind KI-basiert, sondern es wird immer in der Due Diligence genau geprüft, inwieweit sind sie KI-basiert, setzen sie auf bestehende Modelle, entwickeln sie ihre eigenen Algorithmen. Und die Startups, die dann wirklich Finanzierung erhalten und hohe Summen von Investments, die haben dann meistens eine solide Tech-Basis, sage ich jetzt mal. Es ist schon so, dass wir beobachten, dass ich sichte selber relativ viele Pitch-Decks wöchentlich, dass alle Startups auf diese Welle mit raufreiten möchten. Allerdings ist es auch eine gute und positive Entwicklung, weil als Gründer und Gründerin musst du dir natürlich auch immer die Frage stellen, wie bleibe ich erfolgreich wettbewerbsfähig?
Ja.
Und wenn du jetzt nicht umstellst und gewisse Prozesse automatisierst und vereinfachst durch die Nutzung von KI-Technologien, dann bleibst du nicht wettbewerbsfähig, weil du in gewissermaßen über lang oder kurz von deinen Wettbewerbern eingeholt wirst. Das heißt, du musst dich auf verschiedene andere vielleicht Geschäftsfelder fokussieren, den Markt anders angehen etc. Das heißt, wir als Investoren erwarten auch zu einem großen Anteil, dass die KI genutzt wird. Und ich meine, bei PwC wird selbst KI genutzt. Ich hoffe, dass fast jedes Unternehmen sich mittlerweile damit beschäftigt. Ich glaube noch nicht daran, dass es in Deutschland der Fall ist.
Tatsächlich.
Aber wenn man von der Digitalisierung in Deutschland anfängt zu sprechen, dann hört man lieber direkt auf. Nein. Aber genau, die Startups, die jetzt KI-Technologie anwenden und voranbringen, und die großen Investments zum Einsammeln, das sind wirklich dann schon diejenigen, die da wirklich Hand und Fuß
wo was dahinter steckt. Okay, haben, dann bin ich beruhigt.
Genau, nee, definitiv. Also klar, es gibt ein Herdenverhalten, aber das wäre relativ leicht und schnell aufdeckbar und dementsprechend auch eher nicht der Case, in den vielleicht investiert wird. Es sei denn, es disruptiert eine ganze Industrie und es wird mit Hilfe von KI benutzt. Also da muss man natürlich auch immer Fall für Fall begutachten und analysieren. Und KI ist auch kein Bereich, keine Industrie, sondern KI disruptiert ja ganze Industrien.
Ja.
Und ist insofern nur eine Technologie, in die weiterhin investiert wird und mit der sehr, sehr viel Potenzial gesehen wird, dass verschiedene Industrien innoviert werden. Neben KI sind natürlich aber auch ganz klare Markttrends zu sehen, dass wir mit der zunehmenden Klimakrise, mit dem zunehmenden Drang für nachhaltige, ökologisch nachhaltige, aber auch sozial nachhaltige Lösungen ganz viel sehen, dass jetzt der Bedarf an Climate-Tech-Lösungen sehr stark gestiegen ist. Wenn man auch sich mal die Masse oder die Anzahl der Climate-Tech-Fonds, die aktuell raisen oder der schon etablierten Fonds, die nun einen Climate-Tech-Fokus noch mit integrieren, anschaut, dann sieht man da schon ganz klar, von Investorenseite gibt es eine Entwicklung in diesem ökologischen Nachhaltigkeitsbereich und dementsprechend natürlich auch einen ganz großen Bedarf, weil es immer noch so große Probleme gibt, für die es keine Lösungen gibt, die wir aber brauchen. Und wenn man sich die ESG-Ziele von sehr, sehr vielen Corporates anguckt, die bis 2030 zum großen Teil klimaneutral sein wollen oder sich das Ziel gesetzt haben, dann haben wir letztendlich nur noch 5-6 Jahre Zeit. Und in diesen 5-6 Jahren kann noch viel gerissen werden. Aber das ist so der Trend, in den wir reingehen, in den wir sehr, sehr stark sehen, dass es dort doch die meisten Investments gibt. Und ich denke, dieser Trend wird sich 2024 fortsetzen.
Ja, ganz spannend. Wir hatten vor kurzem ja auch die Angelie, die CIO von Resourcify hier zu Gast, die ja auch aus einem Nachhaltigkeits-Startup kommt. Also wenn ihr euch für das Thema interessiert, schaltet da gerne nochmal rein. Jetzt würde mich, Shirin, noch eine Sache interessieren. Und zwar siehst du ja, hast du gesagt, sehr viele Pitch-Decks. Du siehst auch sehr viele oder bist mit sehr vielen Startups im Austausch. Wir haben ja nun sehr viele Zuhörer und Zuhörerinnen hier, die auch einfach aus der Vertriebsecke kommen und da würde mich interessieren, inwieweit du, wenn du dir die Startup anguckst, Parallelen siehst, wenn es darum geht, mit den Go-to-Market-Strategien, siehst du da Parallelen von den Startups, die wirklich erfolgreich sind, die auch dann weiterhin gut wachsen und kannst du da vielleicht mal so ein bisschen erzählen, was vielleicht oder auch Beobachtungen, die du gemacht hast, was halt vielleicht nicht so gut funktioniert oder wo man dann auch Schwierigkeiten bekommt, als Startup dann auch Geld einzusammeln.
Ja, absolut. Also die Startups, die sich wirklich durchsetzen, die schnell Traction aufbauen und sich schnell weiterentwickeln und skalieren, sind meistens die Startups, die ihr Problem komplett verstanden haben. Das heißt, sie bauen ein Produkt am Problem, am Kunden entlang auf und entwickeln es dementsprechend an den Bedürfnissen der Kunden weiter, sodass sie eine relativ klare Go-to-Market-Strategie haben, weil sie am Kunden relativ nah dran sind. Das heißt, sie wissen, und zwar nicht nur auf einer High-Level oberflächlichen Perspektive, ihr Problem zu kommunizieren, haben für genau dieses Problem eine Lösung entwickelt und bauen dann dementsprechend das Produkt anhand des Kunden und die Kunden haben sie komplett verstanden. Das heißt, sie identifizieren meistens im ersten Schritt, wer wirklich das ideale Kundenprofil hat. Also Ideal Customer Profile ist ganz klar gesetzt und auch vor allen Dingen engmaschig. Oder haben, wenn Sie verschiedene Zielkunden haben, ein Verständnis von Ihren Zielkunden und den Bedürfnissen, die Sie wirklich brauchen, verstehen Ihren Entscheidungsprozess und können dementsprechend das Produkt ganz klar an den Markt bringen. Und jetzt aktuell im Markt ist es definitiv erstmal wichtig, dass du dich auf einen Markt fokussierst und nicht direkt auf mehrere Märkte, es sei denn, es ist wirklich eine Technologie, die gleich in verschiedenen Märkten anwendbar ist. Aber nehmen wir mal an, Deutschland ist jetzt dein Zielkunden- und Fokusmarkt, dann sind die Startups am erfolgreichsten, die sich erstmal auf einen Markt fokussieren, weil ein Markt hat verschiedene Markttrends, hat ein unterschiedliches Marktwachstum, Kundenbedürfnisse, die sich vielleicht verändern und werden dann erstmal in diesem Markt erfolgreich und gehen dann in die weiteren Märkte über und skalieren dann erst in nächste Märkte. Und insofern ist das etwas, was wir sehr, sehr stark bei den verschiedenen Startups beobachten. In der Early Stage, Pre-Seed, Seed ist es natürlich ein Bereich, den wir uns angucken und vor allen Dingen auch ein gewisses Marktverständnis, was wir bei den Startup-Gründern selbst abfragen. Und da identifiziere ich immer wieder bei den Startups, bei denen es vielleicht noch nicht so gut läuft, beziehungsweise sie weniger Traction aufbauen, dass sie viel zu weit weg sind vom Kunden und auch nicht richtig verstehen, welchen Markt sie bedienen. Das heißt, wir begutachten den Markt, analysieren, wie groß ist der Markt eigentlich und welchen Markt können Sie jetzt bedienen und wie weit wird dieser Markt wachsen? Hat dieser Markt einen Wachstumstrend? Stagniert der Markt? Ist es ein fragmentierter Markt? Gibt es viele Wettbewerber etc.? Und diese zwei Faktoren sind natürlich neben Faktoren wie Team, wie der Problem-Solution-Fit total wichtig. Und dann später in der Series A wird dann eben der Product-Market-Fit sehr, sehr interessant und ein Kriterium, was dann dementsprechend auch gegeben und erfüllt sein muss.
Ja, ist tatsächlich auch meine Beobachtung, dass dieses Thema ICP stark ausformulieren oder auch einfach wissen, was ist mein ICP, also welche Kundengruppe konvertiert wirklich richtig gut, bei vielen einfach nicht gut ausgearbeitet ist oder zu fluffy gehalten wird und dadurch natürlich auch einfach die Vertriebsteams dann oft einfach verkaufen an irgendwelche Kundengruppen und die dann natürlich hinten raus dann oft churn die Kunden. Das heißt also, dieses Thema ICP extrem wichtig und selbst bei großen Unternehmen, also ich hatte letztens erst mit einem alten Klassenkameraden von mir mich getroffen, der arbeitet wirklich für eine große Bude, ist der Vertriebsleiter und der meinte, du, wir haben sowas nicht. Und da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Ich dachte, wie kann das sein, dass ein Unternehmen mit zigtausend Mitarbeitern nicht keinen ICP definiert hat? Also das ist halt schon echt stark zu sehen. Wie wichtig eigentlich dieses Thema ist und wie wenig Leute sich damit auseinandergesetzt haben.
Ja, total. Am Ende ist es ein sehr strategischer Prozess, den du sehr gut vorbereiten kannst. Und je besser er vorbereitet ist, und je näher du am Kunden dran bist und mehr Verständnis du über deinen Kunden gesammelt hast, desto erfolgreicher bist du auch und desto besser kannst du dein Produkt dann dementsprechend entwickeln.
Ja. Jetzt hast du vorhin, um mal so dieses Sales- und VC-Thema abzuschließen, auch mal zu dir als Person zu kommen. Vorhin erwähnt, du bist ja auch in einigen Communities aktiv. Hast du Lust, da nochmal ein bisschen die Werbetrommel zu rühren und vielleicht mal ein bisschen zu erzählen, was du da genau machst und was die Communities, also für wen die Communities sind?
Gerne. Also ein Leidenschaftsthema, was ich sehr, sehr stark vorantreibe, ist tatsächlich die Unterstützung der Diversität im VC, aber auch Startup-Ökosystem. Ich habe selbst bei PwC einige Female-Founder-Initiativen ins Leben gerufen, über ein Female-Founder-Programm. Das ist das PwC Scale Female-Programm. Allerdings auch das PwC Raise Female-Programm, das jetzt im nächsten Jahr an den Start gehen wird. Das sind so die Themen, die ich ganz, ganz stark mit begleite und unterstütze, weil wir immer noch eine Minderheit an Gründerinnen haben, aber auch auf der anderen Seite eine Minderheit an weiblichen Investoren und das eine Konsequenz mit sich bringt oder die Konsequenz, dass eben sehr, sehr wenig Venture Capital Funding in frauengeführte Unternehmen reingeht. Das heißt, da unterstütze ich sowohl verschiedene Female Founder Netzwerke wie die Grace Community. Es gibt einen Female Founder Accelerator, der nennt sich Grace, da bin ich aktive Mentorin und die organisieren tolle Programme, haben aber auch ein tolles Setup für Events, für Unterstützung von Investoren, von Mentoren etc. Das ist das eine, was ich sehr, sehr stark vorantreibe. Das zweite ist ein Leidenschaftsthema von mir. Ich gebe mein Wissen gerne weiter. Ich habe selbst von Mentoren oder auch meinem eigenen Netzwerk sehr viel gelernt und meistens waren die Personen, von denen ich am meisten gelernt habe, schon ein Stück weiter als ich oder hatten eventuell schon einen erfolgreichen Exit oder sind etabliert gewesen als VC-Investoren etc. Insofern gebe ich mein Wissen weiter im Ökosystem und bei der Initiative Startup Teams. Kann ich jedem nur empfehlen. Dadurch, dass unser deutsches Schulsystem nicht darauf ausgerichtet ist, dass wir Schüler zu Entrepreneuren, Unternehmern, Unternehmerinnen ausbilden, sondern eher zu Angestellten, ist das eine Initiative, die von erfolgreichen Investoren, aber auch selbst erfolgreichen Gründern, die dann selbst zu Investoren oder Limited Partner geworden sind, aber auch wirklich tolle Menschen, die Lust haben, genau diese Bewegung der jungen Unternehmer und Unternehmerinnen zu fördern, ins Leben gerufen worden. Und die Zielgruppe sind 14- bis 19-jährige Schüler, Schülerinnen, die Lust haben zu gründen. Und wir geben dieses Gründungswissen weiter. Ich bin dort Mentorin und habe schon einige wirklich sehr, sehr talentierte Gründer und Gründerinnen mitbegleitet. Und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Leidenschaftsthema. Das kann ich jedem ans Herz legen. Ich bin als Investorin selbst auf vielen Events unterwegs. Und das ist ein Event, von dem ich immer mit einer Inspiration und Energie weggehe, weil es einfach toll ist, zu sehen, was für klasse Unternehmen die jungen Kids, sage ich jetzt mal, in einem Alter aufbauen, in dem ich nur an Sport gedacht habe.
Ja, mega inspirierend. Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Finde ich super spannend. Mein Sohn ist jetzt 11, der kommt also auch bald in das Alter und fängt jetzt schon an mit eigenem Online-Shop aufbauen und so. Also ich finde das mega, mega cool, wenn man da auch gerade so die nächste Generation unter die Arme nimmt. Ja.
Total. Und vor allen Dingen ist der Netzwerkeffekt ja einfach unheimlich hilfreich. Und du wirst in der Initiative eben genau mit diesem Netzwerk, das ich gerade erwähnt hatte, als junger Mensch verknüpft und kriegst genau die Tools und das Wissen an die Hand gestellt, dass du dir sonst mühsam selbst erarbeiten musst. Und das muss nicht sein, wenn es dafür so tolle Initiativen gibt. Genau, insofern sehr, sehr gerne mache ich dafür Werbung. Und die dritte Initiative, für die ich auch gerne Werbung mache, weil ich da auch Mitglied bin, ist die Two Hearts Community. Die Two Hearts Community unterstützt Menschen aus dem Tech-Bereich mit Migrationshintergrund durch ein riesengroßes Netzwerk, was eben auch aus Gründern, Unternehmern, Unternehmerinnen, Investoren, Investorinnen, erfolgreichen Angestellten bei einflussreichen Unternehmen etc. mit in dieser Community hat und wirklich sehr, sehr tolle Tech-Initiativen, Bewerbungsmöglichkeiten bei Firmen, an die man vielleicht sonst mit Migrationshintergrund nicht rankommen kann etc. pp. Wirklich ins Leben ruft. Es gibt ein tolles Mentoring-Programm. Es gibt verschiedene Events, auf denen man sich miteinander vernetzen kann. Und das ist eine Community, bei der ich wirklich auch sagen kann, das sind tolle Menschen, die da drin sind. Es wächst international und es macht immer wieder Spaß, in den Austausch zu gehen oder auch die ein oder andere Möglichkeit wahrnehmen zu können, die man sonst vielleicht so nicht bekommen hätte. Ja, auch wenn ich selbst tatsächlich glücklicherweise, auch wenn ich bin halb Ägypterin, ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen, nie Nachteile gesehen habe, sondern da glücklicherweise immer recht gut und ohne Einschränkungen durchs Leben schreiten konnte. Aber es gibt eben doch einige, die es nicht so leicht haben.
Ja, und es ist super interessant wieder, auch wie klein die Welt ist. Ich habe vor kurzem den Gründer des Netzwerks kennenlernen dürfen bei Artist on Tour, als wir in Hamburg waren, saß er mit mir am Tisch gegenüber und seitdem habe ich, glaube ich, schon 3 oder 4 Leute kennenlernen dürfen, die in diesem Netzwerk aktiv sind. Also es ist halt echt wieder sehr lustig zu sehen, wie krass auch dieses Netzwerken einfach einen voranbringt und wie gut auch diese Netzwerke einfach dafür da sind, wirklich die Leute untereinander zu vernetzen, logischerweise.
Total.
Aber ich bin da ein extrem großer Freund von, bin ja selber auch bei SDS of Germany aktiv. Und mit dem Circus versuchen wir ja eigentlich genau das ja auch nach außen zu tragen, die Leute miteinander zu vernetzen, zusammenzubringen, den Austausch zu fördern. Deswegen sehr, sehr coole Sachen, die du da auf jeden Fall machst, und bin begeistert, das so mitzuverfolgen. Wir kommen langsam zum Schluss der Episode, Shirin, und deswegen würde mich nochmal interessieren, das frage ich eigentlich jeden meiner Gäste, so ein bisschen deinen persönlichen Tipps und Tricks, beziehungsweise eine Sache, die, wo du sagst, das hat mich in meiner Karriere extrem positiv oder auch negativ beeinflusst und geprägt, was ich gerne mit anderen Menschen teilen möchte, wo sie vielleicht Inspiration drin finden.
Ja, sehr, sehr spannend. Da fällt mir natürlich sehr viel auch ein. ehrlicherweise habe ich nie aufgehört, hungrig zu sein und nie aufgehört, weiterzusuchen. Ich habe sicherlich auch bei den Stationen, die ich vorhin erwähnt hatte, Stationen dabei gehabt, wie jetzt zum Beispiel M&A-Transaktionsgeschäft, das ganz klar eine gute Schule war, aber nicht das war, was mir komplett entspricht als Person und wo ich meine Leidenschaft gesehen habe. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn man seiner Leidenschaft nachgeht und wirklich Spaß an dem hat, was man tagtäglich machen kann und darf, dass man dann erfolgreich wird und dass dann die Opportunitäten von ganz alleine kommen und dass man aber auch nicht aufhört, rauszugehen. Das heißt, ich bin auch selbst nicht einfach dann in die Themen reingerutscht, sondern ich habe aktiv mit Menschen gesprochen, ich habe aktiv weitergesucht, ich bin immer wieder weitergegangen, wenn es sich nicht richtig angefühlt hat, und bin dadurch jetzt an einem Punkt und einem Spot in meinem Leben, in meiner Karriere, in dem ich sagen kann, dass ich wirklich jeden Tag das ausarbeiten und ausleben darf, was mich erfüllt, und wenn es mich nicht mehr erfüllen sollte, gehe ich weiter, weil ich natürlich auch selbst die Ambitionen habe, mich weiterzuentwickeln und weiter zu wachsen. Aber ich kann alle nur motivieren, herauszufinden, was einen antreibt, was einen motiviert, und mit Menschen zu sprechen, so viel es geht. Es ist mittlerweile durch Social Media, du hast es selbst oft gesagt, durch die ganzen Netzwerke, die zur Verfügung stehen, durch LinkedIn, durch die Visibilität, die viele Personen mittlerweile haben, und die Einsichtbarkeit von verschiedenen Lebensläufen so einfach geworden, mit Menschen in Kontakt zu treten.
Ja.
Dass ich das immer und fortlaufend auch weitermachen werde. Und das ist etwas, was mir extrem viel gebracht hat, einfach diese Offenheit mitzubringen und diese Neugierde.
Ja, kann ich sehe ich viele Parallelen, Shirin. Ich glaube auch, dass auch bei mir in der Karriere vom Hotelfachmann zum Unternehmer viele, viele Stationen dazwischen, immer dieser Hunger nach mehr da war, dieser der Hunger auch, sich auszutauschen, von anderen Leuten zu lernen. Du hast von Mentoren gesprochen. Also ich glaube, hier waren auf jeden Fall heute einige interessante Punkte mit dabei, wo viele Leute wahrscheinlich auch was mitnehmen können. Und deswegen bedanke ich mich, dass du heute hier warst, und hoffe, dass wir uns dann auch irgendwann mal persönlich zu Gesicht bekommen. Auf irgendeinem Event rennen wir uns bestimmt mal in die Arme. Und bis dahin wünsche ich dir erstmal weiter viel Erfolg bei VWC.
Vielen lieben Dank, Dominik. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, und lass uns gerne im neuen Jahr persönlich sehen.
Bis dann.
Danke dir.
Ciao. Übrigens, dieser Podcast wurde dir präsentiert von SDRs of Germany, der Vertriebscommunity für den Dachmarkt. Wenn du auf der Suche bist, um dich mit anderen Vertrieblern auszutauschen und deine Karriere im Turbo vorantreiben möchtest, dann werde Teil unserer coolen Community. Alle Infos unter www.sdrsofgermany.com.